herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuna-Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschuna-gemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Erster Samuel 14, die Verse 1 bis 12, beinhalten auch die Grundlage der heutigen Predigt. Es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach:
Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister, die da drüben ist.
Aber seinem Vater sagte er nichts. Saul aber saß am Rande des Gebiets von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der in Mikron steht, und die Leute bei ihm waren etwa 600 Mann. Und Ahia, jetzt kommen verschiedene wunderschön auszusprechende Namen, der Sohn Ahitubs, des Bruders Ikadobs, des Sohnes von Pinhas, des Sohnes Elis, des Priesters des Herrn zu Silo, trug drin Priesterschurz. Das Volk wusste aber nicht, dass Jonathan weggegangen war. Es waren aber an dem engen Weg, wo Jonathan hinüberzugehen suchte, zu der Wache der Philister zwei Felsenklippen, die eine diesseits, die andere jenseits. Die eine hieß Bozetz, die andere Senne. Die eine Felsklippe stand im Norden und die andere im Süden gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger:
Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen.
Nur zu, sagte der Waffenträger, tu, was du vorhast, ich bin dabei, du kannst dich auf mich verlassen.
Und Jonathan sprach:
Wohlan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Werden sie dann zu uns sagen, steht still, bis wir zu euch herankommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen, kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaussteigen. Dann hat sie der Herr in unsere Hände gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein.
Als sie sich nun beide der Wache der Philister zeigten, sprachen die Philister: Siehe, die Hebräer sind aus den Löchern hervorgekommen, in die sie sich verkrochen hatten. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sprachen: Kommt herauf zu uns, so wollen wir es euch schon lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger:
Steig mir nach, der Herr hat sie in die Hände Israels gegeben.
Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Dieses Wort hat Markus Drosse an Silvesterabend ja für uns als Gemeinde gezogen, so als Wort aus der Bibel, das uns vielleicht durch dieses Jahr begleitet. Ein Jahr, auf das wir ja schon durch verschiedene Politiker eingestimmt wurden als ein Jahr, das nicht leicht wird. Ein Jahr, das vieles von uns fordern wird, Gürtel enger schnallen, Probleme zu lösen, Erwartungen zu erfüllen. Alles mit der Aussage, mit der Stoßrichtung, ja, es wird nicht so weitergehen, wie es bisher war. Und zwar nicht nach oben, sondern eher nach unten. Wenn Politiker so etwas reden, dann hat es ja manchmal auch was damit zu tun, sie bereiten uns scheibchenweise auf die Wirklichkeit und auf die Realität vor, weil sie uns die ganze Wahrheit nicht so auf einmal sagen wollen, dann kommt es halt immer so scheibchenweise, aber irgendwann haben wir dann schon die volle Dosis. Und es ist meistens dann das wahr, was wir schon vielleicht befürchtet haben, wie es kommen wird. So ähnlich ging es vielleicht auch Jonathan und dem Volk Israel. In der Situation, die wir jetzt schon in der Schriftlesung als Rollenverteilung gehört haben, da war nichts scheibchenweise. Die Probleme werden so nach und nach sichtbar, sondern die Wirklichkeit war da. Die Feinde standen da. Die Gegner, die Israel erobern wollten, waren an der Grenze. Und die Realität war, sie waren ein paar Leute mehr. Es hieß ja in dem Bericht, dass bei Saul 600 Mann waren. Das können wir dann auch im Kapitel vorne dran noch nachlesen. Da heißt es dann, bei den Philistern waren 3000 Gespanne und so viel Bogenschützen. Also die waren also zahlenmäßig ein paar Leute mehr, als Israel Verteidiger hatte. Das konnte man nicht nach und nach erzählen, sondern das war ganz einfach der Fakt. Und das Problem war erkannt, das Problem war klar, wir sind bedroht und wir können uns, so wie es aussieht, selber gar nicht helfen. Das Volk Gottes ist bedroht. Und wenn das Volk Gottes bedroht ist, steckt es immer in einem Zwiespalt. Wer muss jetzt unsere Probleme lösen? Wir selber? Mit dem, was wir haben? Oder rechnen wir noch mit der Komponente Gott? Und wenn wir mit dieser Komponente Gott noch rechnen, auch als Volk Gottes, wie groß ist dann diese Komponente? Und wie viel Einfluss hat diese Komponente Gott dann noch in unserem Denken und in unserem Handeln? In diesem Zwiespalt steckt das Volk Israel, in diesem Zwiespalt steckt Saul. Und er ist davon, ja, wie so eine Art gelähmt. Er wagt es nicht, überhaupt etwas zu unternehmen. Er sitzt da und wartet. Anders sein Sohn Jonathan, der sich mit diesem Abwarten und Zurückhalten nicht zufrieden gibt, sondern er wird aktiv. Und jetzt mal kurz die Folie. Gott kann, wenn ich mitmache. Das soll so die Überschrift sein für heute Morgen über diesen einen Vers. Gott kann, wenn ich mitmache. Das sind so grob die Eckpunkte, an denen wir entlang gehen. Den ersten haben wir jetzt schon so angesprochen. Das Problem erkennen. Klar, wir haben nur so wenige Soldaten. Die Gegner sind mehr. Die sind uns überlegen. Die bedrohen uns. Und wir sehen keinen Ausweg. Man könnte sagen, Situationsanalyse. Wo stehen wir? Was ist unsere Gefährdung? Und jetzt werden wir uns zu diesen Punkten entlang hangeln, so im Groben und Ganzen. Und wir machen jetzt die Folie wieder weg. Und zum Schluss werde ich sie wieder hin projizieren lassen. Und dann werden wir an diesen Punkten dann entlang unser Fazit ziehen von diesem Vers. Jetzt geht Jonathan mit seinem Waffenträger los Richtung Feinde. Nur noch zwei Mann. Er macht sich auf und spricht dann zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns hinübergehen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Dieser Jonathan hat also eine Erwartungshaltung an Gott. Gott kann etwas für uns tun. Und ich habe mich gefragt, ja, woher hat denn Jonathan eigentlich die Grundlage für dieses Bekenntnis? Gott kann, es ist dem Herrn nicht schwer, etwas für uns zu tun. Woher hat dieser Jonathan dieses Bekenntnis? Und wenn wir etwas bekennen, dann haben wir zwei Grundlagen dafür. Entweder unser Wissen. Das ist dann so eine Kopfsache, dass ich Dinge wiederhole, die ich irgendwann einmal gelernt habe. Das haben mir andere erzählt, das haben mir andere beigebracht, das habe ich mir gelernt, vielleicht auswendig gelernt durch ständiges Wiederholen und dann kann ich es abrufen. Wissen. Nur, woher hat Jonathan sein Wissen? Woher hat Jonathan sein Wissen, dass er so ein Gottesbild haben konnte? Gott kann uns helfen. Können wir uns auch fragen, woher haben wir eigentlich unser Wissen, mit dem wir unser eigenes persönliches Gottesbild formen? Von was ist unser Gottesbild denn eigentlich geprägt? Wo sind die Quellen, die wir lesen, die wir hören, die wir dann irgendwie zusammenführen und sagen, und das ist Gott? Wollen wir überhaupt noch etwas über diesen Gott wissen? Oder wollen wir überhaupt noch etwas über diesen Gott kennenlernen? Oder ist uns alles schon bekannt? Unser fertiges Bild über Gott. Wissen, Kopfsache, da oben drin habe ich's. Oder hat Jonathan vielleicht noch eine andere Basis, eine andere Grundlage, nämlich Erfahrung? Erfahrung, ich habe Gott schon so erlebt. Ich habe es mit diesem Gott schon ausprobiert. Ich habe mich schon mal auf diesen Gott verlassen und bin von Gott nicht enttäuscht worden. Und dass dann Jonathan in der Lage ist, diese Erfahrungen, diese guten Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat, aus seiner Erinnerung hervorzukramen und zu sagen, weil es da schon mal funktioniert hat, deswegen kann ich es jetzt auch wieder probieren und wagen. Weil mich Gott damals schon nicht enttäuscht hat, deswegen wird er mich auch jetzt nicht enttäuschen. Und beides, beide Grundlagen über dieses Gottesbild führen zu einem einzigen Punkt. Vertraue ich diesem Gott? Vertraue ich diesem Gott? Und werden dann bei Jonathan erleben, dass, wenn man Gott vertraut, immer der erste Schritt von uns gefordert ist. Vertrauen ist keine Theorie. Vertrauen kann ich nicht haben, sondern Vertrauen muss ich leben. Vertrauen habe ich nicht hier oben. Und Vertrauen ist nicht nur ein Bekenntnis, sondern Vertrauen muss gelebt werden. Und so sagt Jonathan zu seinem Waffenträger, komm, wir gehen, Gott kann uns helfen. Es ist Gott nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Gott kann uns helfen, Gott will uns auch helfen. Es gibt kein Hindernis, es gibt keine Macht in dieser Welt. Es gibt kein Problem, das Gott hindern kann, sich auf unsere Seite zu stellen. Ich weiß nicht, wie es am zu ist, wenn ihr Leute fragt, könnt ihr mir helfen? Dass dann vielleicht die Antwort kommt, ja, ich würde ja gern, wenn ich könnte. Ich würde ja gerne, wenn ich Zeit hätte. Ich würde dir ja gerne helfen, wenn ich Geld hätte. Ich würde dir ja gerne helfen, wenn ich nicht gerade Kreuzschmerzen hätte. Ich würde ja gern, aber. Und Jonathan ist davon überzeugt, bei Gott gibt es dieses Aber nicht. Bei Gott gibt es keine Einschränkung, Gott würde gern und Gott könnte ja, aber. Sondern bei Gott gibt es nur, er kann. Gott kann helfen. So groß ist dieses Bekenntnis von Jonathan gegenüber seinem Waffenknecht. Bei Gott gibt es keine Einschränkung. Nichts kann Gott aufhalten, wenn er sich entschieden hat, uns zu helfen. Und dann hat sich Jonathan Gedanken gemacht, ja, wie kann Gott uns eigentlich helfen? Und da haben wir da ein Problem mit unseren Übersetzungen. Kriegst du dich noch mal ganz kurz hin, Phil? Bist du noch da? Ja? Den sechsten Vers. Hier heißt es, denn es ist, hier unten steht, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Das kann es heißen, aber bei Jonathan steht zuerst mal seine Sicht, wie er sich das vorstellt, dass er nämlich ursprünglich sagt, es ist Gott nicht schwer, durch viele oder wenige zu helfen. Er sieht zuerst einmal nur Menschen. Er denkt gar nicht so arg an das Materielle, sondern erstmal an das Nächstliegende. Es ist Gott nicht schwer, diesen Krieg zu gewinnen mit vielen Leuten oder mit wenig Leuten. Es kommt bei Gott nicht darauf an, wie viel wir sind, sondern es kommt bei Gott nur darauf an, dass die, die ihm zur Verfügung stehen, dass die bereit sind zu gehen. Bei Gott hängt es nicht von der Masse ab, von der Anzahl der Mitarbeiter, sondern dass die, die mitarbeiten, die für ihn zur Verfügung stehen, dass die bereit sind, ihm zu vertrauen und zu gehen. Durch viele, durch wenige. Jonathan nimmt den Mangel ernst. Er redet seinen Mangel, den er an Leuten hat, nicht klein und schön. Und Mangel ist eines, das uns am schnellsten auffällt, dass wir sagen, wir haben doch nicht. Wir haben doch nicht so viel Zeit, wir haben doch nicht so viel Geld, wir haben doch nicht so viele Mitarbeiter. Wir haben doch nicht so viele Ideen, wir haben doch nicht so viele Räume. Das fällt uns sofort auf und Jonathan sagt, das interessiert bei Gott nicht. Sondern bei Gott ist nur das interessant, dass das, was da ist, dass das ihm zur Verfügung gestellt wird. Und dann kann Gott was daraus machen. Menscheneinsatz, viele oder wenige Mitarbeiter, Gottes Möglichkeiten. Er hat so viele Macht, so viele Ideen, dass er eingreifen kann. Gott lässt sich nicht berechnen. Und Gott lässt sich nicht vorschreiben, wie er zu handeln hat. Und deswegen musste auch Jonathan immer damit zurechnen, wir werden von Gott überrascht. Wenn Gott handelt, wenn Gott eingreift, wenn Gott Probleme löst, dann ist meistens das Überraschungsmoment auf seiner Seite. Und wir können nur staunen und überrascht sein, was Gott tut und wie er es tut. Erwartungshaltung. Gott kann mit dem, was da ist, etwas tun. Ob das viel ist oder wenig. Und dann kommt etwas, was mich bei Jonathan dann fasziniert hat. Er hat nicht nur die Erwartungshaltung an Gott, sondern ihm ist eines bewusst. Gott handelt, weil ich mitmache. Es hätte sich ja Jonathan zurücklehnen können und sagen, weißt du was, lieber Waffenknecht, lass uns jetzt auf die Knie fallen und beten. Gott, greif ein, besiege die Philister. Löse das Problem, tu was. Aber Jonathan ist sich bewusst, Gott macht es nicht ohne uns. Gott macht es nicht ohne meine Mithilfe, sondern Gott handelt auch durch uns. Das wissen wir. Wir wissen, dass Gott vieles kann. Wir wissen, dass Gott Probleme lösen kann. Wir wissen, dass Gott sein Ziel hat und seinen Plan auch mit uns als Gemeinde. Und doch sind wir immer an der gleichen Stelle gefährdet. Einmal vielleicht durch unsere fromme Bequemlichkeit zu sagen, eben Gott macht's. Lasst uns beten und dann lasst uns Gott zuschauen. Aber das funktioniert nicht. Beten ist wichtig. Aber die zweite Komponente muss dazukommen. Oder wir sind gefährdet, dass wir sagen, ja, wir können doch Gott nicht dazwischen funken. Wir als Menschen können doch nicht etwas tun. Wir wissen doch gar nicht, ob das Gott will. Also lehnen wir uns zurück und warten. Durch uns. Jonathan weiß, ich muss vorangehen. Ich muss einen Schritt machen, ich muss losgehen. Und das Faszinierende an diesem Jonathan ist, er macht es ohne eine vorherige Zusage Gottes. Lass uns gehen, denn Gott kann uns helfen. Lass uns gehen. Allein auf dieses Bekenntnis hin geht Jonathan. Gott kann. Und dann kommt etwas, wo wir vielleicht mit uns aus unserer Prägung heraus unsere Probleme haben. Jonathan legt Kriterien fest. Er sagt, ich gehe jetzt los. Waffenknecht, du gehst mit mir. Und dann werden wir mal Gott jetzt ein Kriterium sagen, wann wir glauben, dass er auf unserer Seite steht und wann nicht. Er legt Kriterien fest. Wenn diese Gegner uns winken, wir sollen hochkommen, dann wissen wir, Gott hilft uns. Das ist jetzt der Moment. Und wenn die Gegner sagen, bleib da unten, dann wissen wir, es ist nicht die Zeit, die Gott gibt. Aber er geht zuerst los und sagt, und dann machen wir unsere Erfahrung. Und wir wollen es genau andersrum. Wir wollen zuerst wissen von Gott, ist es dieser Weg? Und dann gehen wir. Und Jonathan geht zuerst und sagt, und jetzt hat Gott die Chance und die Gelegenheit, unseren Weg zu bestätigen oder uns ein Stoppschild zu setzen. Aber solange wir stehen und nichts tun und nur warten, hat Gott nicht die Gelegenheit, uns etwas zu zeigen. hat Gott nicht die Gelegenheit, uns zu zeigen, was dran ist. Jonathan geht und sagt, und jetzt kann Gott eingreifen. Jetzt kann Gott handeln. Jetzt kann Gott die Ampel auf grün stellen oder auf rot. Das hat ein Abraham so gemacht. Das hat ein Gideon so gemacht. Und ein Jonathan macht's auch. Gott lässt sich festlegen. Und Gott nimmt diese Entscheidung, die ein Jonathan gefällt hat, nimmt er ernst und sagt, jawohl, da spiele ich mit. Jonathan, wenn du bereit bist, aufgrund deines Bekenntnisses, deines Glaubens, den ersten Schritt zu machen, weil du dich auf mich verlässt, dann bin ich bereit, mich auf dieses Spiel mit dir einzulassen. Da mache ich mit. Weil Gott dann die Gelegenheit bekommt, einzugreifen. Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Und Jonathan geht dann los, aufgrund seines Bekenntnisses, und hält die Augen offen. Kommt jetzt das? Oder kommt das Zeichen nicht? Kommt die grüne Ampel oder kommt die rote Ampel? Und dann steht er zu seiner Entscheidung. Als er plötzlich merkt, die Philister, die rufen uns nach oben, dann weiß er, das ist genau das Zeichen, das ich eigentlich mit Gott ausgehandelt habe. Und dann kommt er nicht ins Grübeln. Ja, oh, ist es das jetzt? Ist das jetzt ernst gemeint? Kann ich überhaupt mit Gott so reden? Kann ich sowas überhaupt von Gott erwarten? Ah, jetzt wollen wir noch ein zweites Zeichen. Er sagt, nee, ich habe so gebetet, ich habe das Gott so hingelegt, ich nehme Gott so ernst und jetzt kommt das Zeichen und jetzt gehe ich auch weiter. Jetzt gehe ich auch weiter. Er steht zu seiner eigenen Entscheidung. Und er zweifelt nicht. Er hat seine Augen offen. Was passiert jetzt? Wie handelt Gott? Wie greift Gott ein? So, wie ich gebetet habe? Wenn ja, dann gehe ich weiter. Wenn nein, dann bleibe ich stehen. Und dann hat Gott vielleicht einen anderen Plan, einen anderen Weg. Und sein Vertrauen, sein Bekenntnis und seinen Mut, den ersten Schritt zu machen, etwas Neues zu wagen, ist dann eine Initialzündung für die anderen. Dann bekommen die anderen auch den Mut, mitzugehen und mitzumachen. Und jetzt nochmal die Folie. Problem erkennen, das ist mir ganz stark, die erkennen wir sofort. Gott kennen, da haben wir auch so unser Wissen, unsere Bibelkenntnisse, mehr oder weniger fundiert. Das ist manches selber erarbeitet, selber angelesen, anderes nur übernommen. Ab und zu fehlt uns dann so die zweite Ebene der Erfahrung mit Gott. Gott vertrauen. Den ersten Schritt zu machen, sagen, ja, du kannst. Du hast so viele Möglichkeiten. Ich möchte Vertrauen nicht nur im Kopf haben. Ich möchte nicht nur darüber reden und es bekennen, sondern ich möchte den ersten Schritt machen. Dann kommt das Gehen. So wie es Jonathan gemacht hat. Dann kommt das Zusehen, zu erleben. Ja, Gott steht zu dem, was wir abgemacht haben. Gott gibt das Zeichen. Gott öffnet die Tür. Das Wahrnehmen und dann das Weitergehen sagen. Und jetzt bleibe ich nicht stehen, sondern es kommt der zweite Schritt und der dritte Schritt. Und jetzt gebe ich mal jedem so 30 Sekunden Zeit, vielleicht eine Minute, mal an diesen 6 Punkten sich selber zu überlegen, wie weit komme ich denn eigentlich bei diesen Schritten, wenn ich an Probleme komme? Den ersten Schritt, Problem erkennen. Den zweiten Schritt, ich kenne Gott. Komme ich bis zum dritten Schritt? Ja, ich vertraue Gott. Ja, als Bekenntnis. Oder auch als Tat, indem ich nämlich den vierten Schritt mache und ich gehe. Ich wage etwas, ich riskiere etwas. Komme ich sogar bis zum fünften Schritt und sehe, aha, Gott greift ein und handelt. Und mache ich dann sogar noch den sechsten Schritt und ich gehe weiter. mal so eine halbe Minute, Minute mal anhand dieser 6 Schritte sich selber zu überlegen, wie weit komme ich denn eigentlich, wenn ich vor Problemen stehe, an diesen Punkten. Und wer da ganz schnell durch ist, der kann sich überlegen, wie weit kommen wir als Gemeinde bei diesen 6 Schritten. Schaffen wir es bis zum 4.? Schaffen wir es bis zum 6.? Bleiben wir vielleicht schon beim 1. oben hängen, dass wir die Probleme erkennen, ja und dann? Mal so 30 Sekunden, eine Minute darüber nachzudenken. So, jetzt haben wir darüber nachgedacht, zumindest mal vielleicht angefangen darüber nachzudenken und haben gemerkt, entweder wir kommen ganz durch oder wir bleiben unterwegs irgendwo stecken. Und dann kriegt ihr noch eine Hausaufgabe mit. Wenn ihr gemerkt habt, ihr bleibt irgendwo stecken, darüber nachzudenken, ja, wo liegt denn dann das Problem? Wenn ich da nicht weiterkomme, liegt es daran, dass Gott nicht handelt? Dass Gott für mich nichts tut? Ich vielleicht mit ihm keine Erfahrungen gemacht habe? Oder liegt es vielleicht eher an mir, dass ich die Schritte nicht tue, die ja ein Jonathan getan hat, dass ich nicht bereit bin, zu vertrauen, mich diesem Gott wirklich auszuliefern und zu sagen, und ich riskier's und ich wag's. Wo liegt das Problem? Dass Gott nichts tut oder dass wir es nicht drauf ankommen lassen? Und ich denke, das ist eine Aufgabe für uns auch als Gemeinde, für das Jahr, das vor uns liegt, uns diesen Herausforderungen zu stellen. Was will Gott tun für uns, wenn wir bereit sind, mitzumachen? Was will Gott durch uns tun, wenn wir bereit sind, mitzumachen? Gott kann. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele Güter, durch viel Zeit, durch viel Geld, durch viele Räume oder durch wenig Geld, durch wenig Räume, durch wenig Zeit etwas zu tun. Er kann's. Aber sind wir bereit, uns darauf einzulassen? Ich denke, es ist eine Aufgabe für uns als Gemeinde, uns selber, persönlich und gegenseitig, darauf in dem kommenden Jahr eine Antwort zu geben. Amen.